Es ist ein Spielzeugladen.
Dass man irgendwie mit einem Know-how durchkommt, was bei Strawinski aufhört, das ist definitiv vorbei.
Dass die älteren Dirigenten manchmal viel abenteuerlustiger sind.
Musik am Puls der Zeit ist ein Podcast der Basel Sinfonietta, eins der weltweit wenigen großen Orchester für zeitgenössische Musik. Ausgehend von aktuellen Konzertprojekten diskutiert hier der Musikwissenschaftler Robin Keller mit KomponistInnen, DirigentInnen oder SolistInnen über neue und neueste Orchestermusik. Musik am Puls der Zeit bei Basel Sinfonietta. Herzlich willkommen zur vierten Folge bereits des Podcasts Musik am Puls der Zeit. Die heutigen Gäste sind Uli Fussenegger, er ist Leiter der Abteilung für zeitgenössische Musik an der Musikhochschule Basel. Und auch Baldur Brönnimann ist heute wieder hier, Chefdirigent der Basel Sinfonietta. Schön, dass ihr euch heute an einem Sonntagmorgen, an einem frühen Sonntagmorgen die Zeit nehmt, über ein wichtiges Thema, nicht nur der neuen zeitgenössischen Musik, sondern allgemein der klassischen Musik zu sprechen, nämlich die Nachwuchsförderung. Und wir steigen gleich ein mit einem Aspekt der Nachwuchsförderung, der die Sinfonietta und auch die Hochschule ganz direkt betrifft, nämlich eine Kooperation dieser beiden Institutionen, die beide hier in Basel ansässig sind und die sich natürlich gut ergibt. Vielleicht gleich erst die Frage an dich, Uli, diese Kooperation, wie lange gibt es das schon? Was beinhaltet sie?
Also wie lange es sie gibt, kann ich gar nicht beantworten, weil ich bin erst 4 Jahre hier. Es gab sie auf jeden Fall schon, als ich hier begonnen habe. Es ist quasi ein Akademiemodell. Das heißt, Studierende können sich für ein Probespiel bewerben, um verschiedene Projekte bei der Basel Sinfonietta, Konzertprojekte dann mitzuspielen, da zu partizipieren. Wir machen, wie gesagt, dafür einmal im Jahr ein Probespiel von ausgewählten Instrumenten, natürlich nicht alle, weil das muss in das Konzept der Basel Sinfonietta natürlich auch hineinpassen. Wir wissen, die Basel Sinfonietta hat eine spezielle Organisationsstruktur. Nichtsdestotrotz ist natürlich für uns hervorragend, dass Leute nicht nur mal im SOB oder im Kammerorchester spielen können, sondern auch explizit Praxis sammeln in der zeitgenössischen Musik, die ja auf traditionellen Musikhochschulen jetzt, sagen wir mal, nicht im absoluten Zentrum des Interesses steht. Insofern ist das für die Hochschule für Musik natürlich eine hervorragende Gelegenheit, dass die Leute auch im Bereich der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts Praxiserfahrung sammeln können. Also für uns ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, dass die Leute Erfahrungen machen und mit tollen Dirigenten und Dirigentinnen dort arbeiten können. Es ist schon eine sehr schöne Konstruktion.
Wie ist denn die Sicht aus der Orchesterseite, Baldur? Was gibt die Zusammenarbeit dem Orchester? Also wir haben gehört, für die Studierenden ist es geht vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln. Was gibt sie dem Orchester oder dieser Seite, die schon viel Erfahrung hat im Bereich der zeitgenössischen Musik?
Also für das Orchester ist es natürlich etwas, das ein bisschen an der Grundstruktur oder der Grundidee der Sinfonietta liegt. Weil die Sinfonietta war ein Studentenorchester, der ist so entstanden, also eigentlich ein Studentenprojekt. Und für sie ist dieses Modell oder die Idee des neuen Herangehens oder der frischen Gedanken und der Jugendlichkeit ist auch ein bisschen Teil der Form, wie sie existiert. Und das kann man ja nicht irgendwie einfach vor 40 Jahren stehen bleiben, sondern diese Idee ist immer dabei. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir auf allen Ebenen ich würde nicht unbedingt sagen Nachwuchsförderung, sondern dass wir die Jugend einfach als einen natürlichen Teil bei uns dabei haben. Wir haben das Access Scheme, also die Akademie mit der Hochschule. Wir machen Workshops für Komponisten. Wir haben jetzt einen jungen Assistenzdirigenten seit ein paar Jahren. Und das sind halt alles, in allen Bereichen möchten wir die Jugend in unsere Arbeit integrieren. Und das bereichert nicht nur das Orchester, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Orchesters.
Du hast ein Amt bereits schon angesprochen, den Assistant Director, den Assistenzdirigenten. Darauf werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Jetzt aber noch ein bisschen mehr ins Detail bei dieser Zusammenarbeit Sinfonietta Hochschule. Das sind immer nur Studierende, die explizit neue Musik studieren, die da die Chance kriegen, mitzuspielen, oder ist das für jegliche Studierende offen?
Das ist für alle Studierende offen. Ich meine, wir haben natürlich für eine, sagen wir, traditionelle Musikhochschule einen sehr großen Bereich an zeitgenössischer Musik. Wir haben 4 Studienrichtungen, die sich explizit mit zeitgenössischer Musik beschäftigen. Aber das wäre ja total an der Idee vorbei, das exklusiv für diese Leute zu machen. Zudem muss man sagen, dass in so einer Akademie zu spielen, ist ja auch ein Sprungbrett in eine Karriere. Und es gibt mittlerweile mehrere unserer ehemaligen Studierenden, die regelmäßig auch danach, nach dem Akademiemodell, in der Sinfonietta spielen. Insofern ist das für die Zielgruppe, die tatsächlich dazu tendiert, ins Orchester gehen zu wollen nach dem Studium, für die ist das sehr, sehr wichtig. Und das sind eigentlich mehrheitlich Leute, die nicht in den Studienrichtungen für zeitgenössische Musik studieren. Diese Leute streben fast alle einen Freelancer-Status an. Die gehen sehr stark in Richtung Ensembles, die gehen sehr stark in Richtung Kammermusik, die gehen sehr stark in Richtung freier Markt sozusagen. Die Gruppe an Studierenden, die tatsächlich ins Orchester möchte, die findet man eigentlich mehr in den traditionellen Studienrichtungen. Insofern ist das für uns auch total wichtig, das dahingehend zu öffnen, weil es geht ja nicht nur ums Instrumentalspiel bei so einem Projekt, es geht auch darum, ästhetisch Augen zu öffnen, neue Sachen kennenzulernen, mit denen sie vielleicht noch nicht so konfrontiert waren. Also es gibt auch jetzt von uns her einen starken idiomatischen Gedanken, auch das zu unterstützen, der jetzt rein über das karrieretechnische oder instrumentaltechnische und erfahrungsmäßige hinausgeht.
Es ist natürlich schon auch, weißt du, wenn jemand aus der Hochschule kommt, ist heute für junge Musiker, das sehe ich immer mehr, dass sie vielleicht nicht unbedingt in ein Orchester wollen, wo sie eine 100%-Stelle haben. Aber die Art und Weise, wie wir arbeiten bei der Sinfonietta, das kann natürlich für viele Leute auch Teil eines Berufs sein. Wir haben auch viele Leute dabei, die vielleicht noch alte Musik machen oder in einem Ensemble spielen oder komponieren oder unterrichten und so. Und die Sinfonietta, durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, kann eben ein Teil eines kompletten Pensums sein. Und deswegen ist es auch interessant, diese Leute bei uns zu haben, weil wir natürlich auch Projekte machen, die man nicht jede Woche machen könnte. Man braucht vielleicht ein bisschen Vorlaufzeit, um sich mit der Ästhetik zu beschäftigen, mit der Schreibart eines Komponisten und so. Und wir haben eigentlich ziemlich viele jüngere Leute dabei, die nachher auch sich für Stellen bei uns bewerben oder weitermachen wollen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieses Karrieremodell eines sehr gemischten Portfolios wird einfach immer relevanter, weil die 100% Stellen sind rar. Und das heißt, also wir versuchen das auch sehr stark zu featuren bei uns an der Hochschule, dass die Leute sich versuchen, möglichst breit aufzustellen in ihren Tools, die sie zur Verfügung haben. Und da gehört natürlich Orchesterspielen explizit dazu. Und wenn es dann sowas gibt wie die Basel-Sinfonietta, ist natürlich super, die sehr stark connected ist ins 20. Jahrhundert. Zudem ist es einfach interessant, wenn man mal von Ligeti ein Ensemblestück gespielt hat oder meinetwegen ein Kammermusikstück und man lernt dann diesen Komponisten auch mal mit einem Orchesterwerk kennen. Das ist ja auch inhaltlich ein sehr, sehr hoher Gewinn, zu sehen, wie arbeitet der Komponist, die Komponistin eigentlich mit so einem Setup, was erkenne ich da wieder. Also es ist einfach, um die Augen zu öffnen den Leuten, was das bedeutet. Kann, ist es auch dahingehend eine sehr, sehr gute Erfahrung, denke ich.
Ja, es ist auch umgekehrt, weißt du, weil wir merken oft, dass die Leute zu uns kommen und noch nicht so Konzept haben für Orchester und dann ist es natürlich für uns auch toll, dass wir denen ein bisschen was mitgeben können, in dem Sinn, dass sie rausgehen aus einem Programm und sagen, wow, die Musik, die war so geil. Und das haben sie vielleicht nicht in einem, weißt du, wenn sie irgendeinem Theater eine Produktion machen oder so mit Musik, die sie schon kennen. Wir machen ja wirklich immer neue Sachen oder versuchen immer etwas Neues zu machen. Und ich denke, es ist in den letzten Jahren halt so, auch tolle Orchestermusik geschrieben worden, dass die Leute halt trotzdem noch neue ästhetische Ebenen finden, die sie vielleicht sonst wo nicht finden. Und das ist schon auch gut, wenn natürlich dann die Leute rausgehen und sagen, ey, Orchester ist eigentlich schon, das möchte ich gerne machen, ja, dieser Klang und so.
Ja. Genau, weil viele Studierende kennen ja aus der Zeit in der Hochschule, macht man eher kleiner besetzte Projekte, ist ja so, also Kammermusik oder eben Ensemble. Und dann ist so das Orchesterspiel eine ganz neue Erfahrung. Jetzt aber nochmal zurück zu diesem ganz bürokratischen Ding wie Stellenprozenten. Da muss man vielleicht sagen, wie die Sinfonietta genau funktioniert, weil ihr seid ja ein durchgehend aktives Orchester eigentlich, aber 100% Stellen per se gibt es ja bei euch nicht unbedingt, oder?
Nein, bei uns, also es ist ja eigentlich, wir haben Mitglieder und die können eingeteilt werden. Wir haben 6 Saisonprogramme, wir spielen Theaterproduktionen, machen Gastspiele und so. Also ich bin nicht ganz sicher, wie viel Prozent das ist, wenn man das alles macht. Aber wir werden natürlich pro Projekt bezahlt. Ich glaube, wenn man alles machen würde, wirklich jedes einzelne Projekt, dann käme man vielleicht irgendwie so auf vielleicht 30% oder so. Aber wir sind ein Projektorchester.
Genau, das heißt eben, wie vorhin angesprochen, für die Leute gibt es genug Möglichkeit oder ist eigentlich fast normal, dass man neben dem Beruf oder der Anstellung bei der Sinfonietta etwas anderes macht, unterrichtet oder komponiert.
Genau. Und das wollen wir ja auch. Weißt du, wir wollen, ich arbeite ja viel mit Orchestern, die sind fest angestellt. Ja. Und das ist natürlich dann auch, es wird natürlich zu einem Job, weißt du, und du hast für gewisse Sachen dann keine Zeit mehr. Weißt du, für uns ist auch die stilistische Vielfalt, ist eine Bereicherung. Es ist einfach toll, wenn man Leute dabei hat, die auch alte Musik spielen oder die vielleicht noch ihre Rockband daneben haben und so. Weil das fließt alles in das Orchester halt ein und zwar bereichernd. Und die neue Musik braucht das irgendwie, weißt du. Und deswegen ist das ein Modell, das für uns eigentlich sehr gut funktioniert.
Jetzt nochmal zurück zu einem Stichwort, das vorhin auch schon angesprochen wurde, nämlich das Akademiemodell, das ihr ja pflegt eben bei dieser Zusammenarbeit Hochschule mit der Sinfonietta. Wie muss man sich das Akademiemodell denn genau vorstellen? Wie funktioniert das genau bei dieser Zusammenarbeit oder im Allgemeinen auch?
Das ist relativ einfach erklärt. Die Leute, die sich dafür interessieren, die machen ein Probespiel von einer Kommission, die besteht aus Mitgliedern der Basel Sinfonietta und der Hochschule. Dann wird eine gewisse Anzahl von Musikerinnen ausgesucht und die spielen dann über den Zeitraum von einem Jahr, manchmal eineinhalb, spielen die dann mehrere Projekte mit der Basel Sinfonietta mit, inklusive aller Proben, der Konzerte und machen da ihre Erfahrungen. Also es ist relativ, ist gar kein riesiger, hoher bürokratischer Aufwand, was das anbelangt. Wir versuchen dann natürlich auch immer Feedback zu geben, und auch von Studierendenseite her das zu evaluieren, wie war das für Sie, was kriegen Sie da für einen Mehrwert dabei raus. Also welche Projekte dann tatsächlich die Studierenden machen, das entscheidet die Basel Sinfonietta, weil das muss ja dort hineinpassen. Das ist für uns auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, denn ich denke, wir haben vorher stark besprochen, was das inhaltlich bedeutet, jetzt für Studierende in so einem Orchester zu spielen. Es bedeutet aber auch sozial natürlich und von der Arbeitsweise her etwas ganz anderes, als man das von der Kammermusik und vom Ensemblespiel her gewöhnt ist. Das heißt auch dieser Aspekt, wie läuft das in einem Orchester, wie muss ich mich da anpassen, wenn ich da in der Cellogruppe spiele, ja, da, okay, da muss ich ein bisschen anders spielen, weil da sind irgendwie noch 8 andere. Also all diese Aspekte auch, wie man miteinander umgeht, wie die hierarchische Struktur ist oder nicht ist. All das sind, glaube ich, extrem wichtige Erfahrungswerte, auch um zu überprüfen, ob man dann in seiner späteren Karriere das machen will. Ich meine, es ist wie in allem. Man hat heutzutage als Musikerin so viele Optionen, was man alles machen könnte. Und wenn man die Möglichkeit hat, im Studium das vertieft zu erfahren, kriegt man einfach auch ein klareres Bild, wo die Reise dann hingehen könnte. Das heißt, auch sozial ist dieser, glaube ich, dieser Aspekt extrem wichtig, das von innen kennenzulernen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die enge Zusammenarbeit der beiden Institutionen äußert sich ja zum Teil nicht immer nur in diesem Mitwirken bei einzelnen Projekten, sondern ihr versucht zum Teil auch von der Sinfonietta, die Studierenden der Hochschule ein bisschen noch extra in Szene zu setzen. Ich denke da zum Beispiel an die letzte Saison, gab es das Konzert zum Dieter Ammanns 60. Geburtstag. Da gab es ja zum Beispiel ein Vorkonzert mit Studierenden der Hochschule für Musik, die da ein kleines Programm zu Dieter Ammann oder das zu dem Programm gepasst hat, aufführen konnten. Gibt es da auch noch weitere Dinge, die geplant sind, neben dem einfachen Akademiemodell, vielleicht was Komponisten oder DirigentInnen betrifft?
Ja, also wir hatten das bereits einmal gemacht, dass wir eine Ausschreibung gemacht haben für die KomponistInnen an unserer Schule, ein 3- bis 5-minütiges Exzerpt eines Orchesterwerks zu schreiben, für das dann die Basel Sinfonietta eine Probe lang zur Verfügung stand, wo man diese kurzen Ausschnitte ausprobieren konnte. Und das ist natürlich eine sensationelle Occasion, weil wir könnten das unmöglich liefern, weil wir, unsere Hochschule ist nicht so groß und es wäre auch so, wie heutzutage komponiert wird, das wäre auch mit einem Hochschulorchester relativ sinnlos, das zu machen, weil dass die Komponierenden wirklich davon profitieren, da brauchst du Leute, die relativ schnell mit so einem Text auch was anfangen können, sodass das zurückgespiegelt wird. Das ist enorm wichtig. Insofern ist das natürlich eine hervorragende Occasion und ich denke auch wechselwirkend für die Sinfonietta ist das wahnsinnig wichtig, auch den Komponierenden die Message zu geben, hey, es lohnt sich für Orchester zu schreiben, weil das ist natürlich heutzutage in einem Studium an einer Hochschule für Musik, da spielt tatsächlich für Orchester zu schreiben mittlerweile eine absolut untergeordnete Rolle und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir dieses Projekt weiterführen, das einfach versuchen, alle 2 Jahre mal zu machen, auch um die Komponierenden heiß zu machen drauf, für Orchester zu schreiben. Das ist mittlerweile, man sieht das bei vielen neuen Musikfestivals, dass Orchesterkonzerte mittlerweile eine Nebenrolle spielen. Das hat verschiedene Gründe, das würde jetzt zu weit führen, glaube ich, wenn wir das hier erörtern. Aber insofern ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Modell.
Weißt du, ich mache das oft, so Komponisten-Workshops, also nicht nur mit der Basel Sinfonietta. Und ich merke einfach, dass dort, wo das gibt, gibt es auch Werke für Orchester. Also ich war zum Beispiel jahrelang Chef in Kolumbien und in Kolumbien gibt es sehr wenig historisches Repertoire. Habe ich gesagt, das ist hervorragend, dann können wir eins schaffen. Ja? Jedes Jahr Komponisten-Workshops gemacht. Und durch diese Möglichkeiten sind Komponisten, die sind auf den Geschmack gekommen, für Orchester zu schreiben. Und letztes Jahr habe ich ein Stück von einem dieser Komponisten, den wir damals dabei hatten, mit dem WDR gespielt und auch hier in der Basel Sinfonietta. Und da sind Leute rausgekommen, die nachher angefangen haben, die ins Ausland gegangen sind und wieder Orchesterwerke geschrieben haben und so. Und die durch das wirklich eigentlich angefangen haben. Und wir brauchen das einerseits als Orchester, wir brauchen gute neue Stücke. Aber andererseits finde ich auch, dass die Szene uns braucht, weil ich sehe schon, dass es gibt Entwicklungen auch in der neuen Musik, wo man irgendwie denkt, ja, der Orchester kompliziert, die Leute sind kompliziert, der Apparat ist kompliziert und so. Ich schreibe lieber irgendwie für 3 Gitarren, das sind irgendwie meine Kollegen und da kann ich irgendwie machen, was ich will, ja. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir eben auch die Message geben, bei uns kannst du auch machen, was du willst. Weil wir haben alles, dieses Instrumentarium zur Verfügung, wir haben Leute, die auf ihrer Geige nicht nur einfach Töne spielen können und so. Und es ist ein Spielzeugladen. Und den muss man benutzen. Deswegen denke ich so, dass eigentlich diese Komponisten-Workshops, weißt du, die sind, mit Orchestern ist es nicht so wie Kammermusik. Weißt du, ein Orchester ist ein teurer Apparat. Und diese Möglichkeit zu bieten, die muss man wirklich, man muss daran arbeiten. Aber wenn es klappt und wenn die Leute tolle Orchesterwerke schreiben, dann ist das oft auch wirklich was bleibt. Und du siehst ja, weißt du, wie Uli sagt, zum Beispiel an der Musikhochschule, ich meine, ihr macht ja wirklich viel, aber an den meisten Hochschulen wird zum Beispiel nie neue Orchestermusik gemacht. Das heißt, man macht zeitgenössische Musik mit Ensembles in Kammermusik und mit dem Orchester spielst du Brahms und Beethoven. Und das ist einfach, das ist für mich einfach nicht die richtige Message. Also, und deswegen ist das, was wir machen, ist umso essentieller, finde ich, weil wir es auf orchestraler Ebene machen.
Und zurückkehrend auch zu den InstrumentalistInnen. Heutzutage ist es einfach so, auch wenn du in ein, unter Anführungszeichen, normales Sinfonieorchester reingehst, du brauchst Knowledge. Ich meine, alle spielen mittlerweile und seien es nur Alibi-Programme, alle müssen das drin haben und spielen ab und an mal was von Lachenmann oder, also, dass man irgendwie mit einem Know-how durchkommt, was bei Strawinsky aufhört, das ist definitiv vorbei. Das heißt, es ist auch von dem her ganz stark diese Notwendigkeit gegeben, dass die Leute die Möglichkeit haben, das zu lernen. Klar. Also, ich bin jetzt zwar wieder zurückgekehrt zu den Instrumentalisten, aber wie Baldur sagt, die Realität ist da einfach echt eine andere geworden.
Ich merke auch, dass natürlich viele, dass Tendenzen auch hingehen, zum Beispiel, es werden sehr viel mehrere konzeptionelle Stücke geschrieben auch, oder schlicht und einfach Stücke, wo es eigentlich gar nicht so darauf ankommt, wie sie klingen und so. Und wir glauben natürlich in dem Sinn schon an instrumentale Musik halt auch. Und ich merke, dass dieser Fortschritt, der ästhetische und der technische Fortschritt, der ist wirklich im Orchesterleben auch drin. Ich war kürzlich wieder in Kolumbien, wir haben ein Stück von einer jungen Komponistin geschrieben, da fragt keiner, was irgendwie ein Sechstelton ist. Das ist einfach irgendwie schon drin. Und an dieser Entwicklung sind wir am Arbeiten. Und das ist für die Komponisten wichtig und für uns wichtig und fürs Publikum.
Und natürlich für die Komponistinnen ist es wahnsinnig wichtig, das mal zu hören. Also, und sei es nur im Rahmen einer einstündigen Probe, wenn sie nur eine Stunde zur Verfügung haben. Man muss das ausprobieren, weil in der Kammermusik kann man das. Da hat man seine Studierenden, Kolleginnen, mit denen man schnell mal was probieren kann. Man hört den Akkord, die spielen das für einen. Aber mit Orchester, das ist halt was total anderes. Und es ist auch schwerer vorstellbar als Komponistin, wenn man das nicht erfahren hat, weil man die Erfahrung nicht hat. Ja? Man studiert das einfach sehr, sehr wenig. Also ich habe jedes Jahr so und so viele Kompositionsrezitalsabgänger, die ihren Master fertig machen. Da ist einfach nie ein Stück für Orchester dabei.
Klar.
Weder, natürlich wird es nicht gespielt, aber auch nicht in deren Portfolio. Klar. Das heißt, ich sehe ja, was die machen über die 2 Jahre. Und das ist schon schade, dass ein so interessanter Klangkörper, wie es ein Orchester nun mal ist, der so stark irgendwie auch das ermöglicht hat, was heute Musik bedeutet, dass das eigentlich in einem zeitgenössischen Kompositionsstudium kaum mehr vorkommt. Und das ist schon ein Problem, ja. Und ich denke, da muss man wirklich aktiv Hebel ansetzen, dass auch diese, wie ich finde, sehr schöne Tradition, dass die nicht den Bach runtergeht, weil wir werden das, wenn man über etwas längere Zeiträume denkt, wir werden das brauchen, dass es diese Literatur gibt.
Logisch. Weißt du, was ich ja oft sehe, ist auch, es geht ja auch nicht darum, nur einfach zu wissen, was geht auf einem Instrument und so. Was ich oft sehe bei den jungen Komponisten ist, dass es eigentlich instrumental gut geschrieben ist, weil sie natürlich die Instrumente kennen. Aber die Realität von einem Orchester, weißt du, dass du zum Beispiel, man kann diesen Harmonic auf dem Kontrabass schon spielen, aber wenn du natürlich irgendwie einen ganzen Bläserakkord drüber machst, dann hörst du ihn vielleicht nicht mehr. Oder irgendwie einen Schlaginstrumente, die in dem Moment, wo man sie braucht, einfach irgendwie 10 Meter auseinanderstehen und so. Das sind halt Sachen erst, die du erfährst, wenn du eine wirkliche Probe von dir hast. Und weißt du, das Orchester in seiner ganzen Geografie und so. Und ich glaube, das merkt man sogar bei gestandenen Komponisten, dass die halt Erfahrungen gesammelt haben über die Zeit. Die ersten Werke, die sind oft sehr viel unpraktischer und manchmal ein bisschen auch vielleicht schwerfälliger geschrieben. Und da müssen wir halt, da können wir den Leuten helfen und das kommt uns auch zugute.
Ja, ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du kannst das bei so vielen sehr etablierten Komponistinnen beobachten an den Partituren, die vielleicht in ihren jungen Jahren die Celli 12-mal Divisi geschrieben haben und dann gemerkt haben, okay, das wird eigentlich ziemlich grau und das wirst du dann nicht mehr finden in ihren späteren Werken. Wie kam es zu dieser Erfahrung? Ja, in der Partitur schaut das fantastisch aus, ist unglaublich logisch, kompositorisch das so zu machen, aber der Sound ist einfach grau. Und nur weil sie diese Erfahrung gemacht haben und das gespielt wurde, haben sie Konsequenzen daraus ziehen können, was bedeutet, es kommt zu besseren Werken. Genau. Und darum geht es ja letztlich bei solchen Prozessen.
Jetzt waren wir bei den KomponistInnen und InstrumentalistInnen. Jetzt gibt es in einem Orchester ja aber auch noch sehr wichtig die DirigentInnen. Wie ist das in dieser Hinsicht auf die neue Musik oder gerade auch wieder auf die Zusammenarbeit bezogen zwischen den Institutionen? Gibt es da auch Workshops oder Projekte, um die DirigentInnen im Bereich der zeitgenössischen Musik zu fördern?
Also als ich angefangen habe, da gab es die Akademie mit der Hochschule zusammen schon für Instrumentalisten. Und dann habe ich einfach gesagt, was können wir machen, um alle anderen Bereiche auch einbeziehen. Also die Idee war eigentlich Komponisten, Komponistinnen, Dirigentinnen und eigentlich auch Administration. Ja. Also alles, wir wollten sogar, also ich habe das auch schon gesehen, dass zum Beispiel das mit Journalismus gemacht wird. Also das Australian Youth Orchestra, die machen wirklich Access für alle Bereiche des Musiklebens für Junge. Und auf der Dirigentinnen-Ebene haben wir vor 4-5 Jahren zum ersten Mal einen Assistenzjob ausgeschrieben. Weil, weißt du, wenn du sagst, neue Musik ist kein Teil der Instrumentalausbildung, das ist noch bei Dirigentenausbildungen ist das noch viel extremer. Also ich will jetzt nicht sagen, an welchem Festival, aber ich habe an einem ganz wichtigen Festival gearbeitet diesen Sommer. Und die existieren schon lange, die haben ein Programm für junge Dirigenten, die haben zum ersten Mal ein zeitgenössisches Werk gemacht. Und das sagt, und die Studenten, die dort waren, die haben überall, was weißt du, Juilliard, Paris, die haben alle gesagt, ich habe noch nie sowas gemacht. Ja. Das muss man sich mal reintun, weil das sind nachher die Leute, die dann programmieren und die Anwälte werden für Komponisten. Ja. Und sie haben einen ganzen Bereich, den sie eigentlich gar noch nie kennengelernt. Und da haben wir natürlich eine Riesenarbeit zu tun. Ja. Und deswegen wollten wir einfach mit jungen Dirigenten das Gleiche machen und ihnen die Möglichkeit bieten, mit neuer Musik zu arbeiten.
Das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt, weil es sind tatsächlich die Leute, die dann die Musikszene auch inhaltlich mitbestimmen. Und das ist ja nicht so wie du schilderst. Das ist ja nicht so, dass sie das irgendwie ablehnen würden.
Nein,
aber sie haben
sich
nicht mal kennengelernt.
Ja, ja.
Und das ist total irre, wenn man sich das vorstellt, weil, sagen wir, die neue Musik, wie wir sie heute verstehen, ich sage immer, die begann vor ungefähr 100 Jahren. Und das ist jetzt schon lange her. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum, wo sehr viel, sehr, sehr interessante Orchestermusik geschrieben wurde. Das ist eigentlich total verrückt.
Also ich habe für dieses Festival habe ich die Bewerbungen angeguckt. Das waren 250 Bewerbungen für irgendwie 6 Plätze oder 8 Plätze. Und da konnte man echt an 2 Händen abzählen, wer irgendwas Neueres eingeschickt hat. Und da rede ich sogar nicht mal irgendwie von einem Schönberg oder einem Webern und so. Also die meisten haben einfach Brahms und Dvorak. Und ich kenne ja das selber aus meiner eigenen Erfahrung. Also als ich Chef war in Porto, haben wir immer wieder versucht, oder junge Dirigenten einzuladen und so. Oder wenn jemand irgendwo ein bisschen einen Preis gewonnen hat oder irgendwas. Und dann habe ich oft gefragt, wenn wir dich mal einladen und so, was möchtest du gerne machen? Und fast alle haben irgendwie gesagt, eine Beethoven-Symphonie. Da habe ich gesagt, ja gut, aber da kannst du eine Nummer nehmen und in die Schlange stehen. Und die Schlange ist relativ lang. Hast du nicht irgendwas, das dir speziell liegt oder das du gern vertreten möchtest und so? Und da hat fast nie jemand etwas Neueres erwähnt. Und das finde ich echt schlimm. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die älteren Dirigenten manchmal viel abenteuerlustiger sind. Und da haben wir etwas zu tun. Und es ist wirklich so, wie Ulia sagt, die Leute, es ist nicht, dass sie das ablehnen, aber sie haben einfach keinen Kontakt und da müssen wir was tun.
Und da tut ihr ja genau aktiv etwas. Zum Beispiel gibt es eben dieses Amt des Assistenzdirigenten bei euch. Das ist jetzt in dieser Saison Laurent Sufferet. Wie sieht das denn aus? Das ist jetzt nicht Nachwuchsförderung in Zusammenarbeit mit der Hochschule, sondern direkt von euch aus. Wie sieht das aus, dieses Amt? Was macht er eigentlich in einer Saison genau?
Er dirigiert natürlich einige Sachen selber. Er hat jetzt am letzten Konzert der letzten Saison hat er ein Werk des Programms dirigiert. Dann, ich versuche immer eigentlich Sachen dirigieren zu lassen, wenn das Programm auch zulässt. Dann ist er in allen Proben dabei. Er macht zum Beispiel, als das Konzert mit Dieter Amann gefilmt wurde, macht er die ganze Regie. Also er hat die Partitur so vorbereitet, dass er den Kameraleuten sagen kann, wo die wichtigen Stellen sind, die sie filmen sollen. Er sitzt in den Proben drin, macht die ganze Balancearbeit, also er sagt, was zu laut und zu leise ist im Saal. Er arbeitet mit den Komponisten, wenn Sachen nicht klar sind, die Korrespondenz mit denen, er plant Proben. Jetzt haben wir zum Beispiel schon die Vorbereitung fürs letzte Saisonkonzert, vierte Ives, das sehr, sehr viele, sehr großen logistischen Aufwand, viele verschiedene Positionen hat. Das macht alles er. Und er arbeitet auch in der Administration mit, weil der Sinn von diesem Job ist ja, dass man wirklich den ganzen Dirigentenberuf kennenlernt. Also er muss zum Beispiel auch an den Sitzungen dabei sein, dass er weiß, wie man über gewisse Sachen spricht, wie Programme zustande kommen, wie die Logistik abläuft, auch jetzt zum Beispiel mit euch hier, was ihr hier macht und so. Der ganze Betrieb, den muss man ja eigentlich kennenlernen. Weil nachher sind oft die Dirigenten, die an einem Tisch sitzen können und Ideen einbringen können. Wieso machen wir nicht sowas? Oder lassen Sie uns mal das probieren. Und das wollen wir eben erreichen, dass diese Stimulation, dass die da ist.
Und natürlich, dass die Leute erkennen, was mit einer Idee verbunden ist und welche Implikationen das letztlich hat. Und dass es da immer darum geht, die Dinge zu balancieren. Und das lernt man eben nur kennen, wenn man, wie du das gerade geschildert hast, wenn man all diese Stadien einer Programmplanung und Umsetzung dann tatsächlich mal durchlaufen hat. Insofern ist das Modell schon super.
Ist ja auch etwas, das man oft vergisst, wenn man von außen an ein Orchester hinschaut und man sieht einen Dirigenten oder eine Dirigentin, den Namen auf dem Programm stehen und weiß, es ist ein Botschafter für diese Musik, aber all die administrative Arbeit dahinter, die geht oft ein bisschen vergessen, wenn man von außen daran hinschaut. Von dem her denke ich auch sehr sinnvoll, wenn man ein umfassendes oder das Amt umfassend schulen will eigentlich, ja, mit allem dahinter.
Und was ich bei den jungen Dirigenten auch oft finde, ist, dass zwar sehr, dass eigentlich alle dirigieren können, also dass alle, also keiner muss Angst haben vor der technischen Herausforderung eines neuen Werks. Aber das Problem ist, dass die Leute, durch das sie nicht so Zugang haben, können sie nicht Musik machen damit, weil sie vielleicht noch kein Gefühl für die Ästhetik oder den Klang haben, der gesucht wird, oder wie man kreativ halt mit dieser Musik umgeht oder was man genau sucht. Und bei uns geht es ein bisschen darum, dass wir eben von dieser technischen Schiene auch wegkommen und uns einfach die Musik, die wir machen, als Musik behandelt wird, dass es um die Interpretation geht, wie man das umsetzt, was das alles bedeutet. Und ich glaube, da ist es in dem Sinne ein bisschen speziell, weil, weißt du, das Problem bei Dirigieren ist, Dirigieren zu lernen, das kannst du in 2 Stunden kannst du das lernen. Das ist nicht wie ein Instrument lernen. Also meine Mutter könnte das lernen, die Bewegungen und so, kein Problem. Das Problem ist die Applikation davon. Und oft bleibt es halt im Dirigierunterricht nach den Studien, weil es so ein bisschen im Technischen drin stecken. Und wenn man Interpretation oder ein bisschen tiefere Schichten anguckt, dann ist es mit älterem Repertoire. Aber wir brauchen das umso mehr, weil unsere Musik hat noch nicht diese Performance History, also diese ganze Geschichte. Deswegen brauchen wir Leute, die wirklich interpretieren können. Und das ist auch ein bisschen ein Ziel unseres Assistentenjobs.
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil in der neuen Musik hat man einfach, jetzt bezüglich Interpretation, man hat nicht diese Situation einer Hörpsychologie, wo das Publikum drin sitzt und das Stück bereits 50 Mal gehört hat. Das ist ein substanzieller Unterschied, was die Ohren aufnehmen, wenn man es noch nicht kennt, wenn man was zum ersten Mal hört. Das heißt, die Ohren funktionieren da auch anders, auf was man hinhört. Und das zu gewichten als Dirigentin, das kann man nur über Praxis lernen, glaube ich. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Bei der vierten Beethoven stellt sich die Frage nicht. Jeder weiß, worum es geht. Die Aufmerksamkeit lässt sich relativ in überschaubaren Bahnen ganz klar wohin lenken. Bei einem neuen Stück, was das erste Mal gemacht wird, muss man auch als Dirigierender das überhaupt erst rausfinden für sich selber. Und ich denke, das ist ja auch ein wahnsinnig interessanter Prozess für den Beruf. Insofern denke ich auch, wundert es mich auch, dass so viele freiwillig darauf verzichten, diese Arbeit zu machen, weil das ist natürlich ein unglaublicher Erfahrungsschatz, den man sich daran schaffen kann, und man ist ganz anders gechallenged, als wenn man eine Brahms-Symphonie dirigiert.
Ja, das Ding ist halt, dass nicht alle diese Challenge wollen. Weißt du, es gibt auch viele junge Dirigenten, die schlagen dir nie was Neueres vor, weil sie Schiss haben, dass sie nachher nicht mehr engagiert werden. Weißt du, weil du kommst für ein Orchester, das vielleicht nicht Lust hat, etwas zu spielen, und dann denken sie, oh nein, mit dem lieber nicht mehr und so. Aber das ist heute wirklich nicht mehr so. Und ich denke einfach, weißt du, ich möchte ja nicht irgendwie das negativ sehen, aber manchmal ist Dirigieren auch so ein bisschen ein Dinosaurierjob. Weißt du, Orchester sind im 19. Jahrhundert entstanden. Weißt du, die Zeit der industriellen Revolution, und da gibt es eine strikte Arbeitsteilung. Weißt du, es gibt den Chef und die Leute, und der Triangel spielt, der hat halt so im Marx-Sinn, weißt du, kein Kontakt zum Endprodukt quasi. Ja. Und darum ist manchmal beim Dirigieren sind gewisse Sachen noch im 19. Jahrhundert stecken geblieben. Ja. Und eins davon ist vielleicht auch, halt auch das, dass man nicht sich gerne aufs Glatteis bewegt, dass man gerne die Kontrolle hat. Und bei neuer Musik hast du die halt eben oft nicht. Und das ist eben gerade das Schöne dran. Und da müssen die Dirigenten halt sich an das auch an sich ranlassen. Und das wollen nicht alle, aber es werden immer mehr.
Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Die Arbeit ist, wenn du mit lebenden Komponistinnen arbeitest, sei es jetzt als Dirigentin oder auch als Instrumentalist, es ist eine kollaborative Arbeit. Ja. Ja? Also ich meine, da gibt es einfach unglaublich viel Interaktion. Die hast du mit Beethoven nicht. Die hast du vielleicht ein bisschen mit dem Urtext, wenn du dir die Mühe machst, den überhaupt anzuschauen. Aber dieses, okay, da ist eine Person, die hat das gemacht und mit der muss ich kommunizieren während der Proben. Das ist ein riesiger Unterschied in der Art der Arbeit.
Ja, es gibt auch, also ich hatte schon auch Komponisten, wo ich gedacht habe, ach, die Toten haben schon auch Vorteile. Aber es ist natürlich wirklich so, dass du hast diesen direkten Kontakt zum Komponisten. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, sie können noch mit Beethoven reden. Aber wir wissen, dass mit den Komponisten von heute kann man wirklich diesen Dialog haben. Das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger, aber er ist immer essentiell.
Und man ist so auch auf eine Art beteiligt, wenn man gerade eine Uraufführung macht, an der Entstehung eines Werks. Da ist nicht nur der Komponist, die Komponistin beteiligt, sondern der Dirigent, die Dirigentin spielt ja eine sehr wichtige Rolle, weil man in der Arbeit mit Orchester zusammen dann auch merkt, was funktioniert eben besser und was funktioniert eben schlechter. Aber in dem Sinn ist ja diese Stelle des Assistenzdirigenten also auch eine Übung für den Kontrollverlust, kann man so sagen. Die Kontrolle ein bisschen abzugeben in der neuen Musik oder Ungewöhnliches hervorzuheben.
Ja, also dass du halt einfach vielleicht mal davor stehst und einfach nicht weißt, was du sagen sollst. Weil es klingt irgendwie und du weißt nicht genau, wo du hin musst und so weiter und so. Aber das ist ja genau das, was das haben alle. Und das ist wichtig, dass das Teil vom kreativen Beruf ist, ja. Du musst auch sehr oft halt als Dirigent bei neuer Musik Sachen machen, die man im traditionellen Repertoire nicht muss. Also es gibt auch schlicht und einfach auch Musik, wo man andere Sachen machen muss als Dirigieren. Aber alles das ist eine Bereicherung deines kreativen Approaches.
Oder ganz anders balancieren, dass du einfach sagst, okay, das Stück hat eine Schicht, da hört man 5 Minuten lang eine ganze Gruppe von Leuten überhaupt nicht tatsächlich spielen, sondern die machen nur so eine Wolke, bei der man sich nicht sicher ist, ob sie da ist oder nicht. Das ist ein total anderer Approach, als wenn man eine Schumann-Sinfonie macht. Das ist ein absolutes No-Go. Das heißt, da gibt's einfach Approaches, die sind manchmal total anders und das ist auch ein anderes Mindset, was das bedingt für die Dirigierenden, aber auch für die Spieler. Ich meine, das fühlt sich auch für die komisch an. Ja? Ich habe das geübt und ich arbeite mich da weg, aber das hört man überhaupt nicht. Genau. Ja? Und das sind auch Herausforderungen in der Kommunikation, mit einem Orchester umzugehen. Das ist auch von daher, denke ich, sehr, sehr interessant und herausfordernd beim Dirigieren. Und insofern ist das natürlich super, wenn man so einen Assistant Conductor, wenn der ab und an da mal eine Probe macht und auch mit sowas konfrontiert ist.
Genau. Sie versucht bei den Assistants auch immer Sachen zu machen, wo sie gewinnen können, nicht nur verlieren. Weil es gibt natürlich Werke, die sind einfach von der sozialen Situation her nicht einfach. Also letztes Jahr, ich habe ein Stück gemacht, da waren 15 Minuten, haben alle so laut gespielt, wie sie können. Und das war auch so vorgeschrieben und so. Und das ist natürlich rein sozial nicht so einfach zu proben. Ja, also weil es geht natürlich irgendwie, klar, du übst und so und dann spielen alle anderen einfach auch so laut, wie sie können und so. Und das geht genau gleich für die Bratschen, wie für die Posaunen und so weiter und so. Und da musst du natürlich überlegen, wie kriege ich dieses Schiff richtig in den Hafen? Ja, ohne dass die Leute einfach aufstehen und sagen, ich kann so nicht. Ja. Und das sind alle Sachen, ich versuche immer mit den Assistants so Stück für Stück zu gehen, dass sie ein bisschen was von dem Sozialen lernen und ein bisschen was von dem Musikalischen, aber dass sie immer, weißt du, auch eine gute Erfahrung haben dabei.
Erfahrung ist das Stichwort eben. Du bist schon länger in diesem Amt oder in diesem Beruf. Du kannst die Erfahrung eben weitergeben an die Nachwuchsdirigenten, Nachwuchsdirigentinnen. Und das ist nicht nur auf der Dirigentinnen-Ebene wichtig, sondern eben allgemein auf der Musikerinnen-Ebene. Wir haben von Komponisten, von Musizierenden gesprochen. Überall ist die Erfahrung wichtig, weshalb eben auch die Nachwuchsförderung, die die beiden Institutionen betreiben, so wichtig ist. In diesem Sinne würde ich den heutigen Teil des Podcasts dann auch beenden. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, Uli Fussenegger und Baldur Brönnimann, dass ihr eure Ansichten auf die Nachwuchsförderung mit uns geteilt habt. Ich möchte mich weiters bedanken beim Studio Ton Ton aus Basel, das diesen Podcast schneidet, beim Schweizer Komponisten Kevin Jouyera, von dem die in diesem Podcast zu hörende Musik stammt, und bei Kafka, dem Kollektiv für kulturelle Aufgaben, das diesen Podcast ausführend produziert. Die nächste Folge erscheint auch schon bald, die wird im November on air gehen. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Musik am Puls der Zeit. Möchtest du musikalisch am Puls der Zeit bleiben? Dann abonniere jetzt den Podcast der Basel Sinfonietta. Du findest uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über unsere Konzertprojekte erfahren möchtest, kannst du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Das beliebte Abo der Basel Sinfonietta, wie auch Konzerttickets, kannst du unter www.baselsinfonietta.ch bestellen. Dort findest du auch Informationen, wie du uns finanziell als Mitglied unseres Fördervereins unterstützen kannst. Als Sinfonietta Supporter, im Sinfonietta Club oder im Sinfonietta Lab. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Bundesamt für Kultur, Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft.